Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Heute geht es weiter mit den Katechesen zur Theologie des Leibes und ihr hört heute aus dem ersten Teil die Worte Christi und dem ersten Kapitel. Christus beruft sich auf den Anfang. Erstens, was bedeutet Anfang? Und daraus den Abschnitt, die Perspektive der Erlösung des Leibes, Römer Kapitel 8, Vers 23. Viel Freude beim Hören. Die Perspektive der Erlösung des Leibes, Römer Kapitel 8, Vers 23. Wenn Christus sich auf den Anfang bezieht und seine Gesprächspartner auf die Worte von Genesis Kapitel 2, Vers 24 verweist, gebietet er ihnen gewissermaßen, die Grenze zu überschreiten, die im jahwistischen Text der Genesis zwischen der ersten und zweiten Situation des Menschen verläuft. Er billigt nicht, was Mose ihnen wegen ihrer Herzenshärte zugestanden hat und beruft sich auf die Worte der ersten göttlichen Weisung, die in diesem Text ausdrücklich mit dem Zustand der ursprünglichen Unschuld des Menschen verbunden ist. Das heißt, diese Weisung hat nichts von ihrer Gültigkeit verloren, auch wenn der Mensch seine ursprüngliche Unschuld verloren hat. Die Antwort Christi ist endgültig und unmissverständlich. Wir müssen also daraus die maßgebenden Normen ableiten, die nicht nur für die Ethik wesentliche Bedeutung haben, sondern vor allem für die Theologie des Menschen und die Theologie des Leibes, die sich als besonderer Teil der theologischen Anthropologie auf das Wort Gottes gründet, der sich offenbart. Bei unserem nächsten Zusammentreffen wollen wir versuchen, diese Schlussfolgerungen zu ziehen. Vierte Katechese, 26. September 1979. In seiner Antwort auf die Frage nach der Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe hat sich Christus auf das Buch Genesis berufen. Bei den Betrachtungen in den beiden vorangegangenen Wochen sind wir auf den sogenannten elohistischen Genesis Kapitel 1 und den jahwistischen Text Genesis Kapitel 2 eingegangen. Heute möchten wir einige Schlussfolgerungen ziehen. Wenn sich Christus auf den Anfang beruft, verlangt er von seinen Gesprächspartnern gewissermaßen, die Grenzlinie zu überschreiten, die die Genesis zwischen dem Zustand ursprünglicher Unschuld und dem der Sündhaftigkeit zieht, die mit dem ursprünglichen Sündenfall beginnt. Diese Schlussfolgerungen sind der wesentliche Kontext der Theologie des Leibes. Symbolisch lässt sich die Grenzlinie mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse verbinden, der im jahwistischen Text zwei diametral entgegengesetzte Situationen gegenüberstellt, die der ursprünglichen Unschuld und die der ursprünglichen Sünde. Beide Situationen haben im Menschen in seinem Innern, in seiner Erkenntnis, seinem Bewusstsein und Gewissen, seiner Wahl und Entscheidung eine eigene Dimension, und zwar in Bezug auf den Schöpfergott, der im jahwistischen Text Genesis Kapitel 2 und 3 zugleich der Gott des Bundes ist, des ältesten Bundes des Schöpfers mit seinem Geschöpf, also dem Menschen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse als Ausdruck und Symbol des Bundes mit Gott, den der Mensch innerlich gebrochen hat, grenzt zwei diametral entgegengesetzte Zustände voneinander ab, den Zustand der ursprünglichen Unschuld und den der Erbsünde des Menschen. Doch die Worte Christi, die Bezug nehmen auf den Anfang, lassen uns im Menschen einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen diesen beiden verschiedenen Situationen oder Dimensionen menschlichen Seins entdecken. Der Zustand der Sünde gehört zum geschichtlichen Menschen, also zu dem damaligen Gesprächspartner Christi in Matthäus Kapitel 19, wie auch jedem anderen möglichen oder tatsächlichen Gesprächspartner aller Zeiten in der Geschichte und daher natürlich auch zu Menschen von heute. Jener Zustand, eben der geschichtliche Zustand, reicht jedoch in jedem Menschen ohne Ausnahme mit seinen Wurzeln theologisch in seine eigene Vorgeschichte zurück, das heißt in den Zustand der ursprünglichen Unschuld. Hier handelt es sich nicht um bloße Dialektik. Die Gesetze des Erkennens entsprechen den Gesetzen des Seins. Es ist unmöglich, den Zustand geschichtlicher Sündhaftigkeit zu begreifen, ohne sich auf den Zustand der ursprünglichen, in gewissem Sinne vorgeschichtlichen und fundamentalen Unschuld zu beziehen, wie Christus es tatsächlich getan hat. Der Einbruch der Sündhaftigkeit als Zustand und Dimension der menschlichen Existenz ist also von Anfang an verbunden mit der tatsächlichen Unschuld des Menschen als dem ursprünglichen und grundlegenden Zustand, als Dimension des nach dem Abbild Gottes geschaffenen Wesens. Das gilt nicht nur für den ersten Menschen, Mann und Frau, als den handelnden Personen im jahwistischen Text des zweiten und dritten Kapitels der Genesis, sondern auch für die ganze Geschichte menschlicher Existenz. Der geschichtliche Mensch ist also sozusagen in seiner offenbarten theologischen Vorgeschichte verwurzelt. Daher muss man jeden Punkt seiner geschichtlichen Sündhaftigkeit in Leib und Seele in Beziehung zur ursprünglichen Unschuld erklären. Man kann sagen, dass dieser Bezug Miterbschaft der Sünde, ja der Erbsünde ist. Wenn diese Sünde in jedem geschichtlichen Menschen einen Zustand der verlorenen Gnade bezeichnet, dann meint sie auch einen Bezug zur Gnade der ursprünglichen Unschuld. Wenn sich Christus im 19. Kapitel bei Matthäus auf den Anfang beruft, will er nicht nur auf die ursprüngliche Unschuld als den verlorenen Horizont der menschlichen Existenz in der Geschichte hinweisen. Wir dürfen den Worten seines Mundes mit Recht zugleich die ganze Beredsamkeit des Geheimnisses der Erlösung zuschreiben. Schon im Bereich des jahwistischen Textes von Genesis Kapitel 2 und 3 sind wir ja in der Tat Zeugen, dass die Menschen, Mann und Frau, nachdem sie den Urbund mit ihrem Schöpfer gebrochen haben, in den Worten des sogenannten Protoevangeliums in Genesis Kapitel 3, Vers 15 die erste Verheißung der Erlösung empfangen und von da an in der theologischen Perspektive der Erlösung leben. Der geschichtliche Mensch, sei es der damalige Gesprächspartner Jesu, von dem Matthäus Kapitel 19 spricht, sei es der Mensch unserer Zeit, hat also Teil an dieser Perspektive. Er nimmt also nicht nur an der Geschichte der menschlichen Sündhaftigkeit teil, in seiner Eigenschaft als Erbe und zugleich als personales und einmaliges Subjekt dieser Geschichte, sondern auch an der Geschichte des Heils und das ebenfalls als aktiver Mitschöpfer. Es ist ihm also wegen seiner Sündhaftigkeit nicht nur die ursprüngliche Unschuld verschlossen, sondern er ist gleichzeitig auch offen für das Mysterium der Erlösung, das sich in Christus und durch Christus erfüllt hat. Paulus, der Verfasser des Briefes an die Römer, verleiht dieser Hoffnung auf Erlösung, in welcher der geschichtliche Mensch lebt, folgendermaßen Ausdruck. Obwohl wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, seufzen auch wir in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung des Leibes als Söhne offenbar werden. Römer Kapitel 8, Vers 23. Wir dürfen diese Perspektive nicht aus dem Auge verlieren, wenn wir den Worten Christi folgen, der sich in seiner Auseinandersetzung über die Unauflöslichkeit der Ehe auf den Anfang beruft. Würde sich jener Anfang lediglich auf die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau beziehen und würde er, was wir bereits erwähnt haben, die Gesprächspartner nur über die Grenze des Standes menschlicher Sündhaftigkeit hinaus zu der ursprünglichen Unschuld hinführen und nicht gleichzeitig die Aussicht auf eine Erlösung des Leibes eröffnen, dann wäre die Antwort Christi gar nicht richtig verstanden. Denn eben diese Aussicht auf eine Erlösung des Leibes gewährleistet die Kontinuität und die Einheit zwischen dem ererbten Stand der menschlichen Sündhaftigkeit und seiner ursprünglichen Unschuld, auch wenn der Mensch in der Geschichte diese Unschuld unwiderruflich verloren hat. Es ist auch einleuchtend, dass Christus mit vollem Recht auf die Frage, die ihm die Gesetzeslehrer des Alten Bundes stellten, wie wir bei Matthäus Kapitel 19 und Markus Kapitel 10 lesen, im Hinblick auf die Erlösung antwortet, auf die sich der Bund selber stützt. Wenn wir in dem so im Wesentlichen umrissenen Rahmen der Theologie der leiblichen Dimension des Menschen an weitere Auslegungen der Offenbarung über den Anfang denken, wozu ganz wesentlich die Bezugnahme auf die ersten Kapitel der Genesis gehört, müssen wir unsere Aufmerksamkeit zugleich einer Tatsache zuwenden, die für die theologische Auslegung von besonderer Bedeutung ist. Von Bedeutung deshalb, weil sie sich auf das Verhältnis zwischen Offenbarung und Erfahrung bezieht. Bei der Auslegung der Offenbarung über den Menschen und vor allem über den Leib müssen wir uns aus verständlichen Gründen auf die Erfahrung berufen, weil der Mensch in seiner Körperlichkeit von uns vor allem auf dem Weg der Erfahrung wahrgenommen wird. Im Lichte der erwähnten Grundsatzüberlegungen haben wir das volle Recht anzunehmen, dass diese unsere geschichtliche Erfahrung in einem gewissen Sinn an der Schwelle der ursprünglichen Unschuld des Menschen Halt machen muss, weil sie dieser Unschuld inadäquat bleibt. Doch im Lichte derselben grundlegenden Erwägungen müssen wir zu der Überzeugung gelangen, dass unsere menschliche Erfahrung in diesem Fall ein irgendwie zulässiges Mittel für die theologische Auslegung und in gewissem Sinne einen unerlässlichen Bezugspunkt darstellt, auf den wir uns bei der Interpretation des Anfangs berufen müssen. Eine genauere Auslegung des Textes wird uns hier eine klarere Sicht gewähren. Die soeben zitierten Worte aus Römer Kapitel 8, Vers 23 drücken am besten das Klima oder die Atmosphäre unserer Untersuchungen über die Offenbarung jenes Anfangs aus, auf den sich Christus in seiner Auseinandersetzung über die Unauflöslichkeit der Ehe, Matthäus Kapitel 19 und Markus Kapitel 10, berufen hat. Alle weiteren Auslegungen, die in diesem Zusammenhang auf der Grundlage der ersten Kapitel der Genesis vorgenommen werden sollen, spiegeln notwendigerweise die Wahrheit der Paulusworte wider. Obwohl wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, seufzen noch wir in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes Söhne offenbar werden. Wenn wir uns in diese Lage versetzen, die zutiefst mit der Erfahrung übereinstimmt, dann muss der Anfang mit dem großen Reichtum an Licht zu uns sprechen, das aus der Offenbarung hervorgeht, auf die vor allem die Theologie eine Antwort zu geben versucht. Die Fortsetzung der Auslegungen wird uns Klarheit bringen, warum und in welchem Sinn diese Theologie eine Theologie des Leibes sein muss. Das war die erste Katechese und auch der erste Teil der zweiten Katechese. Zum Anfang, was bedeutet Anfang? Der Unterabschnitt Zugang zu Genesis. Ich möchte euch in der nächsten Folge ein paar Gedanken, die ich mir gedacht habe, dazu mitteilen. Und ich würde mich auch sehr freuen, es gibt die Möglichkeit, eine Voice Message zu schicken oder mir auch eine Nachricht zu schreiben und einfach eure Fragen, eure Anregungen, die ihr vielleicht habt, mir zu senden, mir auch zu stellen. Ich werde dann, soweit ich kann, darauf eingehen. Ich bitte euch einfach, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch melden würdet und wenn ihr Fragen habt, diese auch zu stellen, auch gerne Anregungen oder Dinge, die ihr nicht versteht, das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne stellen und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr dieses Angebot annehmt. Eine Bitte habe ich noch an euch. Ich habe ja schon begonnen, diese Katechesen einzulesen im Tonstudio. Genau genommen fehlen mir genau noch 3 bis 4 Tage einlesen und dann wäre ich damit fertig. Mit dem Einlesen, Schneiden, geschnitten werden muss es dann noch. Und ich habe dafür eine Crowdfunding auf GoFundMe eingestellt und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mein Hörbuchprojekt unterstützen würdet. Es wird in diesem Podcast sicher 5 Jahre dauern, bis ich die ganzen Katechesen euch hier aufbereitet habe. Wenn ihr eben dann alle Katechesen schneller haben wollt, dann wäre es natürlich wichtig, sich das Hörbuch zuzulegen. Oder ihr könnt euch auch natürlich die Katechesen als Buch kaufen, bestellen beim Fee Verlag. Übersetzt wurde es vom Ehepaar Martin von Norbert und Renate Martin, ein wunderbares Ehepaar, die das auch wirklich lieben. Und man sieht im Strahlen von der Renate Martin wirklich, was das betrifft. Also das ist wirklich schon ein Ehepaar in sehr fortgeschrittenem Alter. Aber neben ihr, ganz ehrlich, egal wie alt sie ist, die hat so ein Strahlen und so ein Leuchten in den Augen.
Ich finde, sie stellt wirklich jede Schönheitskönigin bei weitem in den Schatten. Und ich glaube, das liegt schon daran, dass die beiden diese Theologie des Leibes nicht nur übersetzt haben, sondern dass sie das auch leben. Und ich werde auch irgendwann, also bald, die Einleitung, die sie auch dazu geschrieben haben, in diesem Buch euch in diesem Podcast auch vorlesen. Also ihr findet das ganze Buch im Fee Verlag. Das heißt, die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Wenn ihr das Buch erhält, wisst ihr, warum es 5 Jahre dauert, bis ich euch die Katechesen eingelesen habe, hier in diesem Podcast. Und das Hörbuch wird hoffentlich spätestens Ende des Jahres erscheinen. Ich hoffe, dass es wesentlich früher erscheinen wird. Aber man weiß ja nicht, wie lange dieser Lockdown wirklich dauern wird. Und wann ich wieder ins Tonstudio kann, um die Katechesen fertig einzulesen. Darum bitte ich euch, mich zu unterstützen. Und ihr findet die Möglichkeit, das zu tun mit einem Link in den Shownotes. Vielen Dank dafür. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal, eure Barbara.